Louis Vuittons Sohn, wie könnte der gehießen haben?
Louis.
George.
Oh, das schreit doch schon nach Shitstorm. Ich frage mich nur, wo ich mit 5 Champagnerflaschen auf Reisen hingehe.
Wo könntest du nicht mit 5 Champagnerflaschen
stimmt,
hingehen?
Stimmt schon. Das ist
Lost on Planet Fashion.
Der High Fashion Podcast.
Mit Nadine.
Und Alexander.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Lost on Planet Fashion.
Ja, willkommen. Sag ja. Doch mal, worum es geht.
Ja, es geht höchstwahrscheinlich um eines deiner Lieblingsthemen, nämlich rudimentär um Taschen. Und es geht insbesondere, glaube ich, heute um Louis Vuitton. Und ich habe das Gefühl, dass deine Louis Vuitton-Leidenschaft und Liebe in den letzten Jahren nochmal verstärkt wurde. Und ich verstehe es noch nicht ganz, warum. Aber ich lasse mich überraschen.
Ich verstehe nicht, warum du nicht verstehst, warum. Aber
na gut.
Aber gut, du hast natürlich recht. Also mir persönlich hat Louis Vuitton schon immer sehr, sehr gut gefallen. In den letzten 1-2 Jahren ist das natürlich nochmal verstärkt worden. Mit dem Kauf der Vintage Speedy Bag, die wir in Venedig gekauft haben.
Mhm.
Und seitdem ist es so richtig so, wie als hätte man noch was freigeschalten. Und jetzt habe ich erst recht noch mehr Lust auf noch mehr Sachen.
Die war also der Katalysator.
Genau in diesem Moment kriege ich eine Push-Nachricht von der Louis Vuitton App.
Ach Quatsch, die Louis Vuitton App.
Ja, die Louis Vuitton App.
Die Louis Vuitton App, sorry, die habe ich nicht.
Ich habe die Louis Vuitton App, okay. Das reicht ja.
Ja.
Gut, wir beschäftigen uns heute mit Louis Vuitton und mit verschiedenen Aspekten von Louis Vuitton. Einmal mit dem Modehaus, mit dem, warum sind die so erfolgreich und natürlich auch zum Thema Fakes, zur Marke allgemein.
Mal sehen. Cool, ich freue mich drauf.
Ja, ich beginne erstmal mit der Geschichte von Louis Vuitton und da zeige ich dir erstmal ein Bild.
Du zeigst mir ein Porträt und zwar ist es wahrscheinlich Louis Vuitton höchstpersönlich. Also ist ziemlich alt, in schwarz-weiß. Und typischerweise sieht er so ein bisschen aus, wie halt so alte Herren aussehen. Also von damals, Schnauzer, Scheitelchen, ne?
Genau, und ich möchte nochmal sagen, was denn damals ist. Und zwar wurde Louis Vuitton 1821 geboren in Frankreich. Mit ungefähr 14 Jahren machte er sich dann auf den Weg nach Paris. Und 1987 begann er in Paris eine Lehre bei einem Kisten- und Verpackungsmacher, und zwar Romain Maréchal.
Das ist wundervoll Maréchal. Ausgesprochen, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das immer richtig ausspreche, aber ich gebe mir Mühe.
Ja.
Genau, dabei ging er jedenfalls in Lehre und dort arbeitete er auch insgesamt 17 Jahre und lernte das Handwerk kennen, sowie die Bedürfnisse wohlhabender Reisender.
Hm, 17 Jahre?
Ja.
Oh Gott.
Dann war es schwuppdiwupp 1854, er war 33 und da eröffnete er sein eigenes Geschäft in der Rue Neuve de Camoges 4 in Paris. Das ist nahe dem Place Vendôme.
Okay, ich frage mich, wenn ich die Straße, also wenn ich das jetzt mit deiner Spracheingabe mache bei Enzo Navi, ob es das findet. Ne?
Mit Sicherheit.
Okay.
Mit Sicherheit, genau. Ja. Genau, da hieß das Unternehmen noch Louis Vuitton Maletier.
Mhm.
Was könnte Maletier wohl bedeuten?
Das Köfferchen. Nein, der Koffer. Die Tasche? Nein.
Kofferhersteller
heißt es. Ja.
Es war also ursprünglich kein Mode- oder Taschenunternehmen, sondern ein Spezialist für Reisegepäck.
Mhm.
Damals hatten die Koffer so traditionell gewölbte Deckel und Louis Vuitton entwickelte einen flachen Koffer. Der war also leichter, der war stabil, der war wasserabweisend und er war stapelbar. Und gerade das Stapeln war angesichts der zunehmenden Nutzung von Eisenbahnen und Schiffen ein großer Vorteil.
Mhm.
Und es gab damals ein neues Modell von ihm und das war mit grauem Trianon Canvas bezogen und das zeige ich dir. Davon habe ich natürlich auch ein Bild.
Ja, also du zeigst mir einen klassischen Koffer. Er ist rechteckig, hat oben den Deckel und dann so diese beschlagenen Ecken und er ist grau. Genau, und Canvas und dieses Trianon Canvas ist ja kein Leder, sondern Baumwolle wahrscheinlich gewachst oder sowas, gefestigte Baumwolle, Tuch.
Also das klassische Trianon-Canvas, das hatte Hanfgewebe als Grundmaterial und das wurde mit Ölfarbe beschichtet bzw. bemalt und dadurch war es wasserabweisend und wasserdicht.
Hm, okay, also keine Baumwolle. Interessant.
Nee, ja,
okay.
In den Anfängen nicht und typisch war das, wie gesagt, damals in diesem Grau.
Ah ja, Ist jetzt nicht so apart,
ja,
möchte ich meinen.
Und du sagtest so klassischer Koffer. Also wenn ich mir einen Koffer vorstelle, sieht der nicht so aus wie auf dem Bild. Weil ich finde, das sieht eher so aus wie so eine Truhe.
Ja, das stimmt. Ja, du hast vollkommen recht. Es sieht aber klassisch im Sinne von, es ist ein großer Reisekoffer, so Überseekoffer. Die waren ja immer noch mal ein bisschen Truhenähnlicher.
Ja, genau. Ja. Jedenfalls dieser Koffer verband Funktionalität und ein neues, modernes Reiseverständnis. Mhm. 1859 zog dann Louis Vuitton in eine neue Produktionsstätte und nämlich, ich werde heute hier an das Limit kommen mit den französischen Begriffen, nämlich in die Produktionsstätte in Asnières-sur-Seine.
Aha, Asnières-sur-Seine.
Genau, da habe ich doch gesagt.
Ja.
Der Standort, der war strategisch sehr günstig. Er war nah an Paris. Er hatte einen Eisenbahnanschluss und hatte die Nähe zur Seine für den Transport von Pappelholz. Mhm. Dort arbeiteten anfangs rund 20 Mitarbeiter und das wurde zum Zentrum der Produktion und ist bis heute mit der Kofferherstellung verbunden. Also dort werden bis heute auch unter anderem Trunks, exotische Lederbahnen und Sonderanfertigungen hergestellt.
Ah ja.
1867 präsentierte Louis Vuitton seine Koffer auf der Weltausstellung in Paris und erhielt die Bronzemedaille dafür.
Kann ich mich noch super erinnern, war eine echt tolle Weltausstellung damals.
Ja.
Sehr viel Spaß.
So alt bist du schon.
Noch.
Ich hätte dich nicht älter geschätzt als 120.
Hm, danke.
Der flache Trunk wurde zu einem zentralen Produkt des Hauses und der war leichter als viele traditionelle Koffer, stapelbar, robust und gegen Feuchtigkeit geschützt. Also hier gab es quasi schon die Grundidee, dass Luxus nicht nur über die Optik geht, sondern auch über die Funktion und Innovation. Mhm. 1875 führte Louis Vuitton einen Kleiderschrank-Trunk ein. Und davon habe ich dir auch ein Bild mitgebracht.
Oh ja, also das ist schon eher so das, was ich mir vorstelle. Also das ist schon eine kleine Garderobe quasi, also ein aufrecht stehender Koffer. Der ist natürlich auch rechteckig. Und auf der einen Seite hat man schon so wie so ja, Schubläden drin. Und auf der anderen quasi die Möglichkeit, seine Kleidungsstücke reinzuhängen. Und ja, tolle Beschläge. Und der ist ja schon in Braun offensichtlich.
Der ist hier in Braun, ja. Genau, der konnte halt, wie du gesagt hast, aufrecht hingestellt werden und wie ein Schrank geöffnet. Und dadurch konnte man seine Kleidung natürlich sehr ordentlich verstauen, was natürlich sehr praktisch und schön war. Mhm. Übrigens gab es schon früh das Problem mit den Nachahmungen, also mit den Fakes der Designs. 1872 wurde nämlich dann ein gestreiftes Canvas eingeführt. Davon habe ich auch ein Bild, auch wieder von einem Koffer.
Ja, okay, genau. Ja, klassischer Koffer wieder, also auch dieses rechteckige und eher wie eine Truhe tatsächlich noch. Große Schnallen und dann eben, wie du gesagt hast, dann hast du eben schon hier Streifen dran.
Ja. Genau, aus hellerem Braun und dunklerem Braun.
Genau.
Und das wurde halt oft kopiert. Deshalb wurde 1888 das Damier Canvas eingeführt. Also das ist dieses ganz klassische, was es heute auch noch gibt.
Ja, dieses Schachbrettmuster.
Genau, das Muster wurde registriert. Also von Louis Vuitton hat das registrieren lassen. Und zum ersten Mal wurde außen auf dem Produkt der Name Vuitton als Markenzeichen sichtbar angebracht. Mhm. Merken wir uns? Wir kommen später nochmal dazu.
Ja.
Louis Vuittons Sohn, wie könnte der gehießen haben?
Louis.
George.
Oh.
Oder ich weiß nicht, ob es eine französische Version des Namens George gibt.
Georg
Vuitton. Der übernahm nach dem Tod seines Vaters 1892 die Führung des Unternehmens. Aber er war auch schon vorher stark in das Unternehmen eingebunden. Ja?
Könnte es nicht Georges sein?
Ich weiß es nicht.
Georges Vuitton? Ja, Georges.
Ja.
Ja.
Georges, ich nenne ihn George. So, alle müssen jetzt damit leben. George entwickelte ein neues Mehrfachschloss für die Koffer und das wurde 1889 patentiert. Und die Idee dahinter war, dass mehrere Gepäckstücke mit nur einem einzigen Schlüssel geöffnet werden konnten. Und das Schloss sollte quasi besonders vor Diebstählen schützen.
Hm, sehr schlau.
Ja. Und Louis Vuitton verwendet das System, also beziehungsweise die Weiterentwicklung davon bis heute. Mhm. 1885 gab es die erste internationale Expansion, nämlich das erste Geschäft in London. Und dann expandierte Louis Vuitton weiter, auch unter anderem nach Nordamerika. So, wir hatten ja gerade schon über das Damier-Muster gesprochen.
Ja.
Jetzt kommen wir noch zu einem anderen sehr, sehr typischen Muster von Louis Vuitton, an was man wahrscheinlich sofort als erstes denkt, wenn man Louis Vuitton hört. Kommt ja einem sofort was in den Kopf.
Ja, das ist Monogramm-Logo.
Genau.
Muster, ja.
Kannst du dir vorstellen, warum das entwickelt wurde? Und das ist jetzt übelst, ja, also das fand ich übelst krass, das zu erfahren.
Also es gibt ja mehrere Aspekte daran. Also Ich lynch da mal kurz auf deine Sachen. Es gibt ja mehrere Designelemente innerhalb dieses Musters, weil es ja aus mehreren Elementen besteht. Also zum einen hat man ja dieses LV-Logo da drin. Und dann hat man diese Blüten.
Ja.
Und ich glaube, die Blüten kommen, die sind Kirschblüten oder sowas. Und das kommt aus dem asiatischen, aus dem japanischen, glaube ich. Vielleicht hat es ja damit was zu tun, dass man den asiatischen Markt aufräumen wollte, da reingehen wollte.
Völlig falsch.
Oh mein.
Also nicht völlig falsch, aber es war der falsche Grund. Also, das ist jetzt eigentlich super ironisch, was ich jetzt erzählen werde. Die Designs von Louis Vuitton, also das gerade auch das Damier und so, wurde immer wieder kopiert. Und nachdem das Damier Canvas kopiert worden war, suchte George nach einem noch eindeutigeren Markenzeichen. Und so entstand 1896 das Monogramm Canvas. Also das zeigt natürlich die ineinander verschlungenen LV-Initialen. Das war natürlich eine Hommage an seinen Vater. Dann diese drei stilisierten Blumenmotive und halt diese, also und so geometrisch. Die Inspiration davon war so Jugendstil, Japonismus und gotische Heraldik. Das wurde auch das wichtigste visuelle Erkennungszeichen des Hauses. Das war aber nicht als Statussymbol gedacht, sondern es entstand wirklich daraus, weil es so viele Produktkopien gab. Und daraus entwickeln sie das Muster, damit das nicht so oft kopiert wird.
Hm.
Und das ist jetzt eigentlich eins der meist kopierten Muster.
Das stimmt. Es gab jetzt tatsächlich erst vor kurzem, hat Louis Vuitton einen Rechtsstreitend gewonnen, auch in Asien. Und zwar eine Kaffeemarke. Die haben so regionale Cafés sozusagen und nutzen eine abgewandelte Form von diesem Blütenmotiv.
Mhm.
Ja, von diesem Kreuzmotiv. Das haben die drauf gemacht. Und jetzt ist das ja so, dieses Motiv, was wir ja schon gesagt haben, Japanismus ist ja so ein Thema, das haben die quasi ja, also im Grunde genommen ist es ja so kulturelle Aneignung, kann man ja so ein bisschen so sehen. Und gleichzeitig sind es Markenrechte heutzutage. Und da gab es einen jahrelangen Rechtsstreit jetzt. Hat Louis Vuitton gewonnen gegen diese Firma. Aber medial hat Louis Vuitton massiv verloren und dadurch an Ansehen, weil die da so hart und so brutal reingegangen sind, wo die gesagt haben, also was halt, ich sag mal, so ein bisschen Quatsch ist, weil das ja gar nicht dasselbe Produkt ist. Also die haben auch andere Farbigkeiten und all solche Sachen gehabt. Aber die sind da so massiv reingegangen, dass die quasi medial da ziemlich einen Shitstorm abgekriegt haben. Louis Vuitton dafür, für diese, ja, Härte.
Das ging total an mir vorbei. Ich fand nur interessant, dass das Muster jedenfalls helfen sollte, Louis Vuitton-Produkte eindeutig zu identifizieren, aber genau das Muster quasi einer riesen Fälschung dann, Fälschungswelle unterlag.
Ja.
Das fand ich übelst verrückt.
Ja, das stimmt. Ist natürlich verrückt. Aber natürlich hat es trotzdem den Effekt, also man sieht es und weiß es sofort, was das ist.
Dann entwickelte sich Louis Vuitton immer mehr von dem reinen Kofferunternehmen auch zu Taschen. Es begann mit der Steamer Bag Anfang des 20. Jahrhunderts. Die war zunächst als zusätzliche Tasche für Kleidung gedacht und konnte während einer Transatlantikreise in einem größeren Kleiderschrank, Trunk, verstaut werden. Und wenn du dich fragst, wie das aussieht, ich habe ein Bild von so einer Steamer Bag.
Ach ja, okay, ja. Das kenne ich. Das ist ja eher wie so ein Kleidersack schon fast. Mischung aus Kleidersack und Schultasche. Hier in dem Monogramm-Logo. Und dann hat man oben so einen Griff und so eine längliche Form und irgendwie so eine Schnalle, damit man das zumachen kann. Die gibt's auch zum Falten und solche Sachen.
Ja, es gab ganz verschiedene.
Ich habe schon manchmal auf dem Flohmarkt gesehen, sowas.
Krass, okay. Dann wurden natürlich noch andere Taschen von Louis Vuitton entwickelt. Ich zeige jetzt nicht alle, aber ein paar davon packen wir auf jeden Fall in unsere Galerie. Alle Taschen und alle anderen Sachen, die wir heute besprechen, seht ihr bei uns auf der Website auf lostonplanetfashion.de oder auf Instagram und auf TikTok unter lostonplanetfashion. So. Die Keyball zum Beispiel kam 1930 hinzu, aber noch unter dem Namen Tien Tu. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Das war quasi eine weiche Reisetasche statt diesem klassischen Hartschalenkoffer. Und sie wurde zu einer der bekanntesten Reisetaschen. 1932 entstand die Noé. Die war ursprünglich für einen Champagnerproduzenten entwickelt worden. Und sie sollte 5 Champagnerflaschen transportieren können.
Das ist ja diese Zugbeuteltasche, ne?
Ja, genau.
Mag ich nicht so sehr.
Sie gilt als eine der ersten wirklichen Damenhandtaschen von Louis Vuitton.
Ich frage mich nur, wo ich mit 5 Champagnerflaschen auf Reisen hingehe.
Wo könntest du nicht mit 5 Champagnerflaschen hingehen?
Stimmt schon, aber
Dann entwickelte sich noch die Speedy Bag und die entwickelte sich sozusagen aus dieser Reisegepäck-DNA der Marke, sag ich mal, und wurde schließlich zu einer Alltagshandtasche und sie wurde ja durch jemand Bekannten bekannt. Weißt du, durch wen die Speedy Bag sehr bekannt wurde?
Tatsächlich weiß ich das nicht.
Audrey Hepburn.
Ach, okay, krass.
Dann gibt es noch die Alma, die war ursprünglich als Squireback entwickelt. Die Alma kennst du ja?
Ja, kenne ich, hat die genau. So gebogen und so schön schmal oben. Gefällt mir sehr gut, ist einer meiner Lieblingsformen.
Ja, die wurde weiterentwickelt und daraus entstand jedenfalls dann die Alma. Und das Design orientiert sich an Art-Deco-Formen. Und 2007 wurde dann die Neverfull eingeführt. Ein moderner Klassiker. Und ein Beispiel, dass Louis Vuitton nicht ausschließlich von historischen Modellen lebt. Mhm. Die ist ja auch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Sehr
erfolgreich, ja. Ja. Dank verschiedener Personen, die immer wieder mal sowas kaufen.
Ja. Mhm. So, wie du ja richtig schon gesagt hast vorhin, als wir über den grauen Koffer geredet haben, ist natürlich zu sagen, dass das klassische Monogramm Canvas kein Leder ist, sondern ein Leinenmaterial. Und das wurde Ende der 50er Jahre weiterentwickelt. Da entwickelte quasi Louis Vuitton ein Verfahren für beschichtetes Canvas, das wesentlich widerstandsfähiger war. Und dadurch konnte das Monogramm auch auf weicheren Taschen und Lederwaren eingesetzt werden. Ich glaube, das wissen viele, die sich so ein bisschen für Louis Vuitton interessieren, dass es halt kein Leder ist.
Ja.
Ich habe jetzt mal ein Video dazu gesehen auf Social Media, wo es um die Pflege davon geht. Mhm. Weil wir haben ja selber schon mal bei Louis Vuitton gefragt, wie man das denn pflegt. Und da haben die ja gesagt, eigentlich ja gar nicht, wenn dann höchstens mal feucht abwischen. Aber du sollst ja keine Lederpflege oder so drauf machen, damit es halt nicht austrocknet. Ne?
Ja.
Ich habe jedenfalls ein Video gesehen auf Social Media und da hat angeblich jemand, der lange Zeit bei Louis Vuitton gearbeitet hat, gesagt, dass man das Canvas am besten mit durchsichtigem Glasreiniger reinigt.
Sag ich immer.
Ich weiß.
Bestes Reinigungsmittel, Glasreiniger.
Ja, da musste ich sofort an dich denken und dachte so, das ist irgendwie schräg, dass ich dann, also im Moment
widerstrebt sich. Da ist ja nur Alkohol drin.
Ja, aber es widerstrebt mir irgendwie meine Louis Vuitton-Tasche mit Glasreiniger zu reinigen. Hm. Ich habe tatsächlich auch mal einen Post gesehen von jemandem, die hat ihre Louis Vuitton in die Neverfull in die Waschmaschine gesteckt.
Oh Gott, Sven. Das ist schon irre. Das haut ja nicht hin, weil du hast ja trotzdem Leder dran.
Du hast die
und Leder. Und das ist natürlich Leder, soll nicht lassen.
Genau. Also. Und das ist unbehandeltes Leder und damit ist es ja auch relativ empfindlich und kriegt ja dann noch diese Patina und also wird ja dann noch so oft dunkel. Ne? Hm. Wir gehen noch mal ein bisschen zurück, nämlich in die 70er Jahre. Da hat sich das Reisen natürlich noch mal verändert. Die großen Überseekoffer verloren immer mehr an Bedeutung. Auto- und Flugreisen wurden wichtiger und Reisende wollten leichteres Gepäck. Und da ging die Nachfrage nach den traditionellen teuren Louis Vuitton-Koffern zurück. In den 70ern gab es eine Krise von Louis Vuitton und die Marke ist damals stark geschrumpft auf nämlich 60 Mitarbeiter und auf zwei Boutiquen, nämlich die in Paris und in Nizza. 1977 übernahm dann Henri Racamier die Unternehmensführung und er setzte massiv auf internationale Expansion, eigene Geschäfte und direkte Kontrolle über den Vertrieb. 1978 eröffnete Louis Vuitton dann Geschäfte in Tokio und Osaka. 1981 gab es dann das erste direkt geführte Geschäft in Tokios Ginza. Also Japan wurde ein enorm wichtiger Markt. 1984, wir müssen jetzt ein bisschen durch die Zeit reisen, ging Louis Vuitton an die Börse und dadurch konnte es Kapital für weitere Expansionen gewinnen.
Spannender Schritt auf jeden Fall, ganz ja. Klar.
1987 ist dann was passiert und da wirst du bestimmt gleich was dazu sagen können, nämlich Louis Vuitton fusionierte mit
Hennessy.
Ja, mit Moët Hennessy.
Ja.
Genau, und daraus entstand
LVMH.
Genau.
Heute ja der größte Luxusgüterkonzern der Welt.
Genau.
Ja.
1989 wurde Bernard Arnault der Chef von LVMH und er ist bis heute Mehrheitsaktionär des Konzerns und seine Strategie bestand darin, ein Portfolio großer Luxusmarken aufzubauen und diese gleichzeitig ihre eigene Identität bewahren zu lassen. Und heute umfasst LVMH, na, wie viele Häuser ungefähr?
Oh, ich glaube 46 insgesamt?
Nee. 75.
Oh.
Ja. Und das aus ganz verschiedenen Bereichen, nämlich Mode, Lederwaren, Wein und Spirituosen, Parfüm, Kosmetik, Uhren, Schmuck.
Ja, da hau ich nochmal kurz rein.
Ja.
Das Interessante ist, ja, machen die natürlich ganz toll und kann man sehen, wie man will. Unter anderem haben sie ja erst vor ein paar Jahren Birkenstock gekauft. Aber ganz interessant ist, die haben das nie geschafft, neue Marken zu gründen. Und alle neu gegründeten Marken sind alle gefloppt. Also es gab zum Beispiel Christian Lacroix. Der war in den 80ern ein ziemlich krasser Designer sozusagen, sehr opulent und sehr opernhafte Designs. Die Marke hat überhaupt nicht funktioniert.
Mhm.
Und das jüngste Beispiel ist ja Rihannas Marke Fenty. Es gibt nur noch Fenty Beauty. Alle anderen Fenty-Marken sozusagen sind schon nicht mehr da. Aber also es gibt noch so Unterwäsche, so als Kooperations- und solche Sachen.
Ja, ja.
Aber die Fenty-Marke hat nicht funktioniert.
Aber ich muss sagen, ich finde es auch schwierig vielleicht für eine Sängerin, dann plötzlich ein Modelabel komplett draus zu machen. Also ich denke, da ist man mit Beauty, das machen ja auch jetzt ein paar Stars, sag ich mal. Also ich denke da jetzt an die Ex-Freundin von Justin Bieber.
Was, die Ex-Freundin? Nein, die Frau von Justin Bieber.
Nein, die Ex-Freundin, ich meine Selena Gomez.
Ach so.
Die meine ich und Hailey Bieber.
Ja.
Oder Lady Gaga.
Ja.
So, und Fenty Beauty reiht sich da natürlich ein, beziehungsweise waren die ja, glaube ich, sogar vorher noch. Aber mir fällen jetzt nicht viele Labels ein, wo Stars tatsächlich ein Modelabel gegründet haben und das funktioniert hat.
Victoria Beckham.
Ja, gut. Aber die hat ja dann, also die war da ja schon keine Sängerin mehr. Das war ja dann hauptsächlich Mode. Und sie hat ja selber gesagt, wie schwer das ist.
Ja, ja, klar.
Also von daher, ich glaube, das macht man halt nicht nebenbei mal so einfach.
Genau, also hier kleiner kurzer Verweis, wir haben eine wunderschöne Folge gemacht über Popstars und Fashion Brands.
Ja.
Music and Fashion.
Wirklich eine tolle Folge, das stimmt. Nun gehen wir erstmal weiter. Jetzt reden wir mal darüber, wie Louis Vuitton zum Modehaus geworden ist. Und da gehen wir jetzt ein bisschen mehr in die Designer rein. Nämlich 1997 wurde eben ein bekanntes Artistic Director, Marc Jacobs.
Mm.
Genau.
Tolle Zeit.
Er baute Louis Vuitton in Richtung Ready-to-Wear aus und 1998 wurde die erste Damen- und Herren-Kollektion präsentiert und damit wurde Louis Vuitton als Modehaus etabliert. Danach folgten unter anderem auch Nicolas Ghesquiere, der seit 2013 für die Damenkollektion verantwortlich ist. Kim Jones war 2011 bis 18 Herren und jetzt noch ein größerer Schritt war, als seit 2023 hat Pharrell Williams die Menswear übernommen.
Mhm.
Wie finden wir das?
Also, ich sage noch mal kurz was zu Marc Jacobs. Also, Marc Jacobs hat auf jeden Fall alles ikonisch gemacht, was man ja so machen kann für die Marke, muss man mal sagen. Er hat die geilsten Kooperationen gemacht, er hat die verrücktesten Designs gemacht, er hat sehr viel Klassisches und sehr viel Popkultur reingebracht. Das war einfach ein Wahnsinnsschritt. Jetzt nochmal Nicolas Ghesquiere, der war ja vorher bei Balenciaga gewesen. Ich finde jetzt, also auch gerade so, was in den letzten Jahren so bei Louis Vuitton in der Damenmode passiert ist, das finde ich grundsätzlich sehr künstlerisch und völlig nachvollziehbar. Ich glaube aber, dass das überhaupt nicht funktioniert. Also ich glaube, dass die Menschen einfach nur die Accessoires wollen. Aber die Damenbekleidung, glaube ich, interessiert recht wenig. Wirkliche Kunden, wirklich echte Kunden. Weil der hat so einen crazy Mix-and-Match-Style. So, baut ganz viele verrückte Sachen zusammen, die so vermeintlich überhaupt nicht zusammengehören und zusammenpassen. Kann sehr ästhetisch sein, kann aber auch wirklich sehr schwierig sein, glaube ich, für den Massenmarkt. Und Pharrell finde ich extrem schwierig.
Ja, da hatten wir auch in der Folge, die du gerade genannt hast, darüber schon geredet.
Ja.
Ja, ich finde es auch schwierig mit Pharrell.
Also jetzt, also auch zum Beispiel in diesem Jahr, die Herrenkollektion, wurde auf der Paris Fashion Week gezeigt. Draußen, am Nähe des Louvre, und da wurde so eine riesige Wand gebaut aus Wasser, also so eine Welle. Da sind Millionen Kubikliter Wasser quasi da an so einen Strand gespült worden über so eine künstliche Welle. Aus der Welle sind dann die Models rausgekommen. Und das Irre dabei ist, das ist mitten in der Hitzewelle gewesen. Also das war eine der heißesten Fashion Weeks, die es so gab und auch den heißesten Sommer in Paris. Und Wassermangel und die normalen Bürger mussten Wasser sparen und wurden schon sehr früh im Jahr angehalten darüber, dass sie die Pools nicht befüllen dürfen, dass sie keine Gärten gießen dürfen. Und dann bauen die da so eine riesen Wasserwelle hin. Das schreit doch schon nach Shitstorm.
Ja, aber wirklich, aber zu Recht, muss man ganz ehrlich sagen. Also, was soll das auch?
Ja, also, und die Kollektionen sind, da gibt es schon coole Entwürfe und coole Ideen. Das will ich gar nicht absprechen. Und ich glaube, das wird für die Herrenkollektionen werden sich vielleicht ganz gut verkaufen. Aber so insgesamt ist es halt ja, irgendwie so eine Selfman-Show, keine Ahnung.
Ja, so kommt es mir auch vor. Also stimme ich absolut zu. Du hast gerade schon über Marc Jacobs und die Kooperation gesprochen. Und ich habe jetzt mal drei Künstler ausgesucht, wo ich einfach nochmal Taschen zeigen wollte aus diesen Kooperationen. Weil das war natürlich ein wichtiger Bestandteil der Strategie. Denn es ist ja immer so ein Thema, wie so eine alte Marke wie Louis Vuitton trotzdem modern bleibt. Und da hatte Marc Jacobs eben diese Kooperation mit Künstlern. Und wie gesagt, drei Stück zeige ich dir. Die erste ist mit Steven Sprouse. Und der hatte Graffiti auf seinen Taschen.
Super. Das ist ja auch ein Design, was ja nochmal jetzt vor einer Weile oder sowas nochmal aufgelegt wurde. Glaube ich jedenfalls. Also ich habe es, glaube ich, nochmal gesehen. Finde ich super. Das finde ich richtig super. Radikal. Also du zeigst mir hier eine Neverfull. Die ist im Hintergrund klassische Braun und dann ist so mit Neon, Gelb, Grün da so draufgeschrieben. Riesig groß. Sehr plakativ. Super poppig. Krasse 2000er. Irres Design.
Dann gab es eine Kooperation mit einem japanischen Pop-Art-Künstler und zwar Takashi Murakami. Und da zeige ich dir mal ein Design. Es gab noch mehr, aber ich zeige dir mal das hier, weil mir das irgendwie gut gefällt.
Okay. Also eine, nochmal, ich weiß nicht, was das für eine Tasche ist. Eine eckige Tasche?
Ja, es geht ja vor allen Dingen um das Design.
Genau. Wir haben wieder das LV-Monogramm-Logo und dann darauf ist drauf gemalt, so, ja, nochmal so Kirschblüten in rosa mit so Gesichtern drauf. Ist ganz niedlich. Ja, sehr plakativ, sehr farbig, sehr farbenfroh. Ja, das waren halt auch nochmal eine andere Zeit, ne?
Also, genau, ich erinnere mich noch genau, als es das gab. Also genau, das war so mit Cherry Blossom und da gab es auch so verspielte Taschen. Erinnerst du dich noch, es gab damals so weiße Taschen und da gab es das Monogrammmuster und da war das so mal blau, pink, also so bunt, in so bunten Farben. Das war auch von dem Künstler sozusagen.
Und ist er auch für die Kirschen verantwortlich gewesen?
Ja.
Weil diese Kirschen, die waren ja, glaube ich, auch so ein omnipräsentes Element.
Ja, und so Pandas hatte er auch.
Ah ja.
Ja. Und dann gab es noch eine mit Yayoi Kusama und die hatte so ein Punktmuster und ich habe mal ein Bild, wo sie auch drauf ist.
Ja, ist eine Künstlerin, japanische Künstlerin, die ist ja jetzt vor kurzem erst gestorben. Ich glaube, tatsächlich erst diese Woche oder letzte Woche oder sowas. Irre Pointillismus-Künstlerin. Die Tasche ist weiß und hat überall Punkte. Und auch das Louis Vuitton-Logo ist gepunktet. Das finde ich ganz geil. Und auch diese Kooperation gab es, glaube ich, nochmal.
Ja, gab es auch, glaube ich.
Jetzt auch nochmal. Und vor allem in den Schaufenstern, also ich weiß nicht wo, in Paris irgendwo oder in irgendwelchen Boutiquen, gibt es sie als lebensechte Figur, die sich bewegt. Und im Schaufenster agiert. Es ist ein bisschen crazy. Ja, tolle Künstlerin, leider verstorben jetzt erst.
Ja, aber wie findest du jetzt so die, so mit so Künstlern, die zusammenarbeiten?
Finde ich mega. Das macht so Sinn. Also ich finde das so gut, weil du kannst natürlich immer wieder versuchen, ein neues Modell zu entwickeln, ist schon klar. Aber ja, eine Tasche ist irgendwann auch mal durchdesignt. Aber wenn du natürlich so limitierte Kollektionen machst mit so tollen Künstlern, die ja auch was, also die auch eine Botschaft haben irgendwie. Und das ist ja sowas, wenn du dieses so klassische nimmst, dieses Braun, ich mag das jetzt nicht so besonders, aber das ist ja wirklich sehr, sehr herb und dann machst du da was Buntes, Graffiti-mäßiges drauf oder so Pop-Art. Ja, das ist doch toll.
Ja.
Finde ich ganz, ganz klasse.
Ja, absolut. Aber es ist auch schon krass, was für eine Macht dieses Monogramm hat, ne? Weil du siehst das und du weißt sofort, von wem es ist.
Auf jeden Fall.
Und ich finde,
sehr plakativ.
Und ich finde auch, selbst wenn du andere Taschen zum Beispiel siehst von anderen Firmen, die so ähnlich sind, die ja offenbar sich vielleicht ein bisschen inspiriert lassen haben, denkst du trotzdem sofort an Louis Vuitton.
Ja, das stimmt. Na klar, also das können wir auch ganz offen aussprechen, finde ich. Wie viele Duplikate gibt es denn, die diesen Stil überhaupt aufgreifen? Also ich spreche jetzt mal von Michael Kors zum Beispiel, sehr, sehr offensiv. Ich spreche von Guess, sehr, sehr offensiv. Ich finde auch, dass, da kenne ich mich jetzt aber auch gar nicht leider aus, was das betrifft, aber zum Beispiel Celine. Celine hat ein klassisches Muster, also auch ein braunes Muster mit dem Doppel-C-Logo und da verschmelzen ja so, ich weiß, dass das nicht wirklich davon kommt, aber optisch für den normalen Endverbraucher sieht es sehr ähnlich aus, verschmelzen ja zwei Sachen. Du hast das braune Muster von Louis Vuitton und dann das C, die Doppel-C-Optik von Chanel. Ist ein bisschen crazy. Und ich finde auch, vor ein paar Jahren gab es auch eine Kollektion von Balmain, die ebenfalls sehr viel Schachbrettmuster hatten, sehr viel Braun hatten. Und das hat mir gar nicht gefallen. Also da finde ich auch krass, wie viele große Firmen da doch auch nochmal an dieses Design reingegangen sind. Finde ich schwierig.
Ja, und nochmal, ne, also es wurde ja erfunden, weil das halt so oft kopiert worden ist. Und jetzt ist es im Grunde selber das meist kopierte Motiv.
Nochmal kopiert, ja.
Also das ist eigentlich krass.
Ja.
Jetzt mal ganz kurz zur Inszenierung von Luxus. Das Produkt ist ja nur ein Teil des Erlebnisses, nämlich Louis Vuitton kontrolliert stark, wo seine Produkte verkauft werden, also die Originalen.
Ja.
Es vertreibt quasi seine Produkte, also vor allem über die eigenen Boutiquen und die eigenen Kanäle, und dadurch kann es quasi das komplette Kauferlebnis kontrollieren. Es gibt große Flagship-Stores, die werden halt bewusst als Erlebnisräume gestaltet, und hier tut die Architektur und das InDesign häufig die Geschichte und das Reisethema aufgreifen. Mhm. Das haben wir selber erst kürzlich gesehen.
Genau, ja.
Ja, also da ist ja diese Historik auch immer noch mal, auch jetzt ja bei manchen Sondereditionen und so weiter.
Mhm. Ja, und Louis Vuitton ist natürlich auch jemand, also im gesprochen aufs Unternehmen, was du sagst, das Einkaufserlebnis, die haben natürlich die künstliche Verknappung erfunden. Also die haben ja dieses, du stellst dich in eine Schlange an und wartest darauf, dass du jetzt endlich bedient wirst. Das haben die ja quasi erfunden. Ja, und um nicht jeden gleich, um den zu bedienen und den Hype anzuheizen sozusagen, um das wirklich was Besonderem zu machen.
Ja, das stimmt total.
Je mehr die Leute da stehen, desto mehr denkst du dir, oh, stell mich auch mit an, das ist bestimmt spannend.
Ja.
Da muss was Gutes sein.
Aber ich muss dir sagen, mich stinkt das ein bisschen an, wenn ich mich anstellen muss.
Ja, mich stinkt das auch total an.
Also gerade für sowas, ne?
Ja.
Und wir haben das ja selber gemerkt, wir waren ja jetzt auch in einigen Louis Vuitton Stores, also in einigen, das klingt jetzt, wären wir übelst viel gewesen, aber wir waren zum Beispiel in Berlin und wir waren jetzt auch mal in Rom in einem. Und da gab es ja einen totalen Unterschied, ne? Also während man in Berlin auf jeden Fall anstehen musste mit Schlange, und wir haben das ja auch, glaube ich, in Prag schon gesehen mit dem Anstehen.
Ja.
Konnte man in Rom gleich durchgehen. Und während du in Deutschland ja immer mit so einem Sales-Mensch quasi durchgehen musst und der dir Dinge gezeigt hast, konntest du in Rom einfach durchgehen und die Sachen anfassen.
Ja, und nicht mal, also es gab, das war ja auch ein großer Flagship-Store, gab nicht mal ein Sicherheitspersonal. Also da stand ja nicht mal jemand, der die Tür aufgehalten hat.
Ja.
In dem Louis Vuitton-Store. Ja. Und da war nicht mal was los. Der war leer. Also da war gar keiner.
Naja, es war, als würdest du halt irgendwo anders auch einkaufen gehen.
Ja.
Ja, krass, ne?
Ja, da gibt es sicherlich schon nochmal einen großen Unterschied, was das betrifft, denke ich auch.
Und da kommen wir ja vielleicht auch, wenn du so sagst, mit der künstlichen Verknappung, was da ja so ein bisschen einherspielt, ist natürlich die Preise. Die Preise haben sich natürlich stark erhöht. Ich weiß nicht, ich habe jetzt erst vor kurzem ja ein Video mit dir geteilt, wo, glaube ich, eine Pochette 2007 noch 230 Euro war und jetzt ist es
1200, 1400, sowas in dem
Dreh. Ja, Stand, ich hätte 1600 gedacht, aber auf jeden Fall im vierstelligen Bereich.
Ja.
Ja. Also das ist schon krass, ne?
Also das stimmt, das ist auf jeden Fall krass. Das zeigt ja einfach auch natürlich, wie haben sich Luxusprodukte verändert. Da sind sie ja nicht die einzigen, was das betrifft. Und ich finde auch krass, also wie vielfältig doch diese Produktauswahl geworden ist.
Mhm.
Also wo wir ja beginnend von den Koffern zu den Handtaschen, ist ja diese Welt, die da ja ringsrum gebaut wird, noch viel größer und noch viel krasser geworden.
Mhm.
Da war ja auch ein Beispiel, was du mir da auch in dem Store gezeigt hast, war ja, dass du gesagt hast, ah, guck mal, hier gibt es eine Kooperation mit einer Kosmetikerin oder mit einer Visagistin, glaube ich, war das ja. Und jetzt haben die da...
Pat McGrath.
Hm. Genau, und da haben sie eine kleine Verpackung gemacht, wo dann dieses Papier drin ist, was dein...
Blotting Paper ist es.
Ja, was das Fett sozusagen von deiner Stirn runterzieht.
Na, das nimmst du, wenn es halt schwitzt, nimmst du dieses Blotting Paper, tupfst dir damit die Stirn ab, damit du nicht mehr glänzt, damit du halt nicht immer nachpuderst, weil dann wird deine Haut ja auch irgendwann so ein bisschen cakey oder so. Dann nimmst du halt Blotting Paper.
Genau, und dafür gibt es eine extra Verpackung, eine eigene Tasche.
Wieso? Es sieht so aus wie so ein kleines
Brief.
Agenda, ne? Wie so ein Ringplaner, bloß in Mini. Und dann machst du das auf mit so einem Druckverschluss und dann...
Ja, strange.
Mega also, cool.
Also,
hat mich total angesprochen.
Ja, das ist doch irre.
Würde das nicht so teuer sein, ich hätte es mir gekauft, ganz ehrlich.
Ist doch irre, ja, Opfer.
Nein, gar nicht, ist toll. Also erstmal finde ich das krass, dass dieses Blotting Paper gefühlt überall verschwunden ist und jetzt bringt Louis Vuitton einfach so ein kleines Dings damit raus. Ich finde das super. Finde ich praktisch. Ich glänze sowieso schnell. Geil. Gib mir her das Blotting Paper.
Ach, du bist doch irre.
Und dann
aber wo kriegst du dann das Blotting Paper wieder her? Du hast dann, die Verpackung ist leer.
500 Papers waren da, glaube ich, drin, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ist 500 Mal stark schwitzen.
Ja.
Ja,
ja, naja, ich denke, vielleicht haben die Nachfüll-Blotting Paper.
Naja, egal. Jedenfalls ist es irre. Es sind ja auch die ganzen Anhänger und all solche Sachen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, manches ist halt wirklich einfach nur aus Resten. Ja, also ich meine, klar ist es schön, dass
so
Resteverwertung ist natürlich nicht schlecht. Ne?
Hat ja auch eine Nachhaltigkeit vielleicht.
Ja, na klar, aber wenn dann so das Mini-Produkt teurer ist als quasi eine Tasche, was ja oft ja auch passiert. Ja, also das finde ich dann irgendwie so ein bisschen, das finde ich absurd.
Das machen aber andere Firmen ganz genauso.
Ja, natürlich, aber die sind ja wirklich die Erfinder davon.
Gut, jetzt stelle ich noch eine kontroverse Frage.
Ja.
Findest du, dass gerade so Louis Vuitton Taschen aus Canvas zum Beispiel, ja, reden wir mal über die Canvas-Taschen, findest du, dass die ihren Preis wert sind? Oder findest du mal, dass man eigentlich zu viel dafür bezahlt?
Naja, ich finde, man bezahlt dafür zu viel. Also jetzt, ich schaue jetzt gleich mal hier so gegenüber, steht eine Neverfull. Die hat ja nicht mal ein Futter. Das heißt, also ich habe innen wie außen dieselben Nähte und ich habe auch natürlich dann eine Innennaht, die sieht immer noch mal anders aus als eine Außennaht, eine Sichtnaht. Und damit habe ich auch immer wieder kleine Fehler. Und das akzeptiere ich überhaupt nicht bei dieser Preisrange. Natürlich
ist wobei das das Einsteigermodell ist, ne?
Genau, die ist ein Einsteigermodell. Genau, und ist wahrscheinlich billiger als das Blotting Paper mit Verpackung.
Oh, das weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht.
Aber trotzdem, finde ich nicht. Nee, finde ich nicht. Ich kann das verstehen, warum man den Hype feiert und warum man das haben will. Alles klar und so. Aber ganz ehrlich, finde ich nicht. Ja, ich frage mich jetzt, was deine Antwort darauf ist.
Naja, also es gibt ja auch andere Unternehmen, die erstmal sehr hohe Preise aufrufen, wo man sich fragen könnte, ob die gerechtfertigt sind oder nicht. Ich weiß natürlich, dass eine Tasche aus Canvas jetzt per se vielleicht günstiger sein müsste als eine vergleichbare Ledertasche. Gut, bei Louis Vuitton sind die Ledertaschen natürlich teurer, aber ich meinte jetzt von anderen Unternehmen zum Beispiel.
Ja,
aber es setzt sich natürlich auch aus fürs Design, Entwicklung, Marketing und allem weiteren. Ja, ich weiß, du guckst mich jetzt so an. Ich weiß, es ist aber trotzdem noch so, wo, wenn wir zum Thema Handwerk kommen, dass in Asnières, wo, Entschuldigung.
Einfach in Frankreich?
Ja, wo, was ich ja ganz am Anfang sagte, da werden ja bis heute noch die hochwertigen Trunks, Lederwaren und Sonderanfertigungen hergestellt. Also es hat ja tatsächlich eine Handwerkstradition. Es ist eine Firma, die es sehr, sehr lange gibt und offensichtlich hat sie ja ihre Berechtigung und ich glaube auch starke Anhängerschaft, worunter ich mich langsam dazu zähle.
Die tragen das natürlich auch, ist schon klar. Aber das macht ja natürlich jetzt nicht aus, ob das jetzt das Geld wert ist.
Ja, aber ich möchte trotzdem nochmal betonen, dass bloß weil das halt kein Leder ist, dass das jetzt nicht minderwertig ist, weil das Canvas ist natürlich sehr robust und sehr langlebig. Ich habe ja tatsächlich bei der Neverfull ja drüber nachgedacht, ob es nicht besser wäre, die in Leder zu holen, aber ich habe oftmals gehört, dass das Canvas gerade sehr, ja, weil es halt robuster ist
das
als
stimmt.
Das Leder.
Das stimmt, natürlich ist die Lederversion davon ist A, erstmal ist die Tasche schwerer. Natürlich ist Leder auch teurer, das ist auch ganz klar, ist auch zum Glück ist das so. Nichtsdestotrotz, ja, wie gesagt, wir brauchen da gar nicht lange weiter drum rumfahren. Ich finde, schwierig. Du sagst, ist völlig okay und das ist
naja, also, nee. Naja, völlig okay sage ich nicht, aber ich sage halt, also gerade so die Neverfull, da finde ich, dass der Preis mehr oder weniger schon gerechtfertigt ist aus dem Canvas. Also
okay. Relativ. Okay.
Also, ja, doch, finde ich schon.
Naja, ist ja in Ordnung. Ist doch völlig okay.
Ja.
Darf ja auch.
Ja. Ja, man bezahlt ja auch noch mehr und es ist natürlich auch, hat natürlich auch ein bisschen was mit Status zu tun, was eigentlich absurd ist, wenn wir halt von diesen ganzen vielen Fakes reden. Das ist das der Punkt, der mich am meisten stört. Also, wie gesagt, ich habe ja so eine kleine Louis Vuitton-Liebe. Eine immer höher steigende Louis Vuitton-Liebe.
Obsession.
Ja. Und mich nervt, dass das halt so von den Fakes überschwemmt wird. Und dass du viele siehst und eigentlich denkst, naja, wahrscheinlich hast du ein Fake.
Tatsächlich ist es so, es ist die meistgefakteste High-End-Modemarke. Und ich habe vor Jahren, als ich im Studium war, mal einen Vortrag darüber gehalten. Und ich kann die Zahl aber nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, es waren so fast 80%. Also 80% der umlaufenden Produkte davon sind nicht echt, die es davon gibt.
Mhm.
Es passiert auch oft, dass sozusagen die Fakes in die Originalgeschäfte gebracht werden zur Reparatur.
Mhm.
Und dort erst rauskommt, du hast ein Fake, ja?
Mhm.
Ja, das finde ich auch schwierig. Und damals gab es auch noch eine Zahl, die fand ich auch ganz spannend. Louis Vuitton ist damals jedenfalls, das sind über 10 Jahre her, der größte Einbucher in der internationalen Vogue gewesen, was die Werbeseite, was die erste Werbeblattseite des Magazins ist. Also du schlägst die Zeitschrift auf und die erste Werbeanzeige war vor 10 Jahren immer Louis Vuitton.
Mhm.
Also die haben da am meisten ausgegeben.
Okay.
So war es damals jedenfalls.
Übrigens wollte ich nochmal sagen, dass Louis Vuitton ja trotzdem sehr, sehr stark gegen Fälschung vorgeht, zum Schutz halt seiner Marke und seiner Designs und so weiter. Und jetzt ein kleiner Fun-Fact, ich weiß nicht, ob du das weißt, 2007 ging Louis Vuitton gegen ein Musikvideo von Britney Spears vor.
Oh.
Dort wurde ein Muster verwendet, das einem Louis Vuitton-Design ähnelte. Und zwar ging es um den Song Do Something. Und da fährt Britney Spears einen pinkfarbenen Hammer und dessen Armaturenbrett war mit so einem pinken Stoff im Cherry Blossoms-Muster von Louis Vuitton versehen. Ich zeig dir da mal ein Bild.
Ich liebe sowas. Also auch das, man kann das den Spaß mal machen, unbedingt.
Das war das Armaturenbrett sozusagen.
Krass!
Also es ist
voll gefaked, ja, rosa und alles das, was wir schon gesehen haben, aber es ist jetzt wirklich nicht das echte. Eieiei, na klar, woher sollen sie es auch haben, ne? Aber es gibt ganz viele solche Verrücktheiten. Rumänische Küchen, die in Louis Vuitton-Style komplett sind, Autos, die so beklebt sind, Tattoos in den Mustern. Das gibt alles, das ist so irre. Das ist eine Riesenbubble, wirklich.
Ja, also das fand ich jedenfalls noch krass und irgendwie fand ich das aber auch interessant.
Ja, absolut. Total spannend.
Ja, jetzt haben wir uns sehr viel mit der Historie befasst und mit Louis Vuitton allgemein. Man könnte jetzt natürlich noch was sagen, einen Ausblick geben vielleicht.
Zum Beispiel etwas, was mir auch aufgefallen ist, das war jetzt in Berlin als auch in Rom, sind die Kunststoffkoffer. Mag ich gar nicht. Also die Hardcases mag ich überhaupt gar nicht. Finde ich, sieht ganz furchtbar aus.
Mhm.
Also würde ich auch gar nicht einsehen, sowas zu kaufen. Ich bin gespannt, wie lange noch Nicolas Gicquiaz das macht.
Glaubst du,
Ich denke, nicht mehr lange.
Mhm. Warum?
Weiß nicht. Ich glaube, irgendwann ist die Halbwertszeit ist ran.
Mhm.
Ich glaube, es ist ran.
Ich bin gespannt, wie es mit Pharrell so weitergeht.
Ja, das war ja eigentlich auch so ein bisschen, von Anfang an war das nicht klar, dass es so lange geht.
Mhm.
War mir auch nicht klar, dass es so lange geht.
Na, ich finde auch krass, so die Taschen, die mit ihm so gemacht werden, mhm, wie absurd teuer die sind.
Ja. Über Millionen und ja, solche Sachen.
Also das finde ich halt...
Diese Mega-Speedies und so.
Ja, das finde ich nicht verhältnismäßig. Und ja, noch dazu muss ich sagen, tut mir leid an alle Pharrell-Fans. Ich mag ihn auch nicht besonders.
Echt? Nee, ich mochte ihn früher mit der Musik und alles. Und so als er Nerd noch gemacht hat und sowas, fand ich richtig super. Aber wenn ich ihn immer wieder auf diesen Shows sehe, ich muss auch sagen, es ist so absurd, immer so mit diesen... Also ich will da niemandem zu nahe treten oder so, aber es ist einfach meine persönliche Meinung, diese Gospel-Chor-Geschichten und sowas. Und das so alles ins Göttliche zu ziehen, tut mir leid, das ist absurd. Es geht hier um massiven Verkauf. Es geht darum, eine Luxusmarke, die ein Schweinegeld verdienen, ein Schweinegeld dafür ausgibt und sowas. Und dann wird diese ganze Heiligkeitsschiene da rausgeholt. Sorry, das gehört da nicht hin. Das finde ich, nee, das passt nicht zum Unternehmen, das passt überhaupt nicht. Es wirkt total, als hätte er einen Gottkomplex. Das gefällt mir überhaupt nicht.
Es könnte aber natürlich auch noch eine Methode sein, ne, um das Unternehmen halt auch jung zu halten. Mit
das
so jemandem wie ihm.
Das ist ja es auf jeden Fall. Da hast du vollkommen recht. Natürlich,
ja,
natürlich. Ich fand es aber von Kim Jones aber, fand ich halt viel, viel besser.
Ja, also ich finde halt, es ist halt nicht nötig.
Ja.
Also es hätten halt nicht...
Ich denke doch schon, das ist schon nötig. Und
ja,
ich glaube, ja, gerade da sprichst du auch was an, was auch noch sehr spannend ist, finde ich. Weil die machen ja sehr, sehr viel, gerade in den letzten 2 Jahren, um neue, ich sag mal, Käuferschichten anzusprechen. Die sind ja ganz intensiv in den Sport reingegangen.
Mhm.
Die Olympischen Spiele haben sie ja massiv, da haben die ja alles gemacht, weil die waren ja in Frankreich, ne? Da haben die ja massiv die ganze Werbekampagnen gemacht. Die haben alles ausgestattet. Die haben die Pokale ausgestattet. Die haben die Medaillen ausgestattet. Die haben die Sportler ausgestattet. Die haben einen Haufen Werbung gemacht. Die sind in die Formel 1 eingestiegen. Die haben ja Rolex abgelöst als jahrzehntelanger Werbepartner. Klebt jetzt überall Louis Vuitton. Die haben schon vor ein paar Jahren, haben die für Monaco den Pokal, haben die extra diesen Koffer da drumherum, wo der Pokal drin ist, gemacht. Jetzt haben sie 2 Porsche vorgestellt in einem Louis Vuitton Design. Also die versuchen massiv, die haben ein Fahrrad. Pharrell hat jetzt ein Fahrrad gemacht.
Mhm.
Ein Rennrad.
Mhm.
Auf der Show haben sie gezeigt. Das sind, finde ich jetzt auch völlig absurd, finde auch die Porsche echt absurd. Also ich habe einen Arbeitskollegen, der bekniet mich immer, dass ich Mode und Auto-Podcast mache. Jetzt kommt es endlich mal zum Tragen hier. Finde ich aber richtig absurd. Geht für mich gar nicht. Aber die versuchen massiv, da irgendwo reinzugehen, um neue Käuferschichten zu finden. Und die müssen da sehr, sehr viel tun dafür.
Ja.
Was ich ganz ehrlich mal unbedingt machen wollen würde, ist, die haben ja ein paar Restaurants und solche Sachen.
Oh ja.
Also in diese Restaurants.
In so ein Café. Ja. Oh mein Gott, ja,
das würde ich auch gern. In Saint-Tropez gibt es eins.
Ja.
In Paris gibt es eins oder zwei.
Ja, ich habe neulich auch Videos gesehen, wie einer quasi so eine Louis Vuitton Handtasche gekauft hat, komplett halt Schokolade und gefüllt und die dann gegessen hat. Und die sind ja auch so teuer.
Ja, diese es gibt ja auch diese Ostereier.
Ja, ja.
Habe ich mal ein Video dazu gemacht. Ja. Oh mein Gott, diese Ostereier.
Die sind so teuer, aber du kriegst du die auch richtig in so einer Box.
Ja.
Und nimmst sie ja nach Hause, aber dann isst du das auf und ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gerade nicht mehr, wie teuer es ist, aber es war absurd teuer. Die sind absurd
teuer.
Ja. Also dreistellig auf jeden Fall.
Ja, ja. Die wissen halt, wenn es was gibt auf dieser Welt, mit dem du Geld machen kannst, dann drucken sie ihr Logo drauf, verpacken es wunderbar, ist ganz klar.
Ja,
ein tolles Einkaufserlebnis.
Ja, ist es.
Das muss natürlich sein.
Aber bevor ich mir da 300 Euro für so ein Schokoladending... Ja,
wenn dir langweilig ist und nicht mehr weißt, was du machen sollst
mit
deinem Geld. Ja, naja, aber...
Ah, es gibt ja auch diese Schokocreme. Diese,
gibt's auch, ja.
Diesen Nuss-Nougat-Aufstrich.
So Nutella, ja.
Ja,
ja.
Ja, auch krass. Und auch super teuer. Auch die Lippenstifte und so ist alles super teuer. Diesen Nuss-Nougat-Aufstrich tatsächlich, den würde ich gerne mal probieren. Aber ist mir viel zu teuer.
War nicht der Lippenstift 160 Euro?
Ja, ich glaube 180.
Ja, so in dem Dreh. Ja, also schreibt uns gerne mal an. Wenn ihr zum Beispiel die Kosmetik schon mal getestet habt, dann schreibt uns an. Wenn ihr das Schokoladenmus euch sonntags auf euer Brötchen schmiert, dann schreibt uns doch gerne mal an.
Wie es schmeckt. Schmeckt es wie Nutella? Schmeckt es anders? Schmeckt es nussiger? Schokoladiger? Genau. Das würde mich wirklich interessieren.
Schreibt uns einfach mal.
Schreibt uns mal. Wie findet ihr Louis Vuitton? Liebt ihr es so wie ich? Oder mögt ihr es nicht so sehr? So wie Alexander.
Ja, ich mag das grundsätzlich schon. Ich habe da schon meinen Spaß dran, aber ich würde weniger Geld da ausgeben wollen.
Ja. Du gibst aktuell gar kein Geld aus. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen. Okay, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören.
Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.